Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge Mind the Dog zwischen Alltag und Trainingsplatz. Und heute habe ich mal wieder eine ganz, ganz arg tolle Gästin da. Die Sonja und ich besuchen uns nämlich immer so ein bisschen gegenseitig im Podcast. Genau, heute ist Sonja Mayburg da von Hey Fifi. Sonja, magst du dich einfach mal vorstellen, wer du so bist und was du so tust?
Hi und juhu, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich total riesig, dass du mich gefragt hast. Ich tue mich immer so schwer damit, mich vorzustellen, weil ich immer denke, wenn die Leute mich fragen, was machst du, dann sagt man ja irgendwie automatisch Hundetrainerin. Aber eigentlich machen wir doch alle mittlerweile doch viel, viel mehr. Also klar, ich bin Hundetrainerin, ich gebe Seminare, ich gebe Hundestunden und sowas. Aber ich bin ja auch Buchautorin, so wie du ja auch. Und bin die Inhaberin von Hey Fifi. Für die, die es noch nicht kennen, das ist eine Plattform mit über 500 Hundevideos zum Hundetraining. Und zwar sehr, sehr nett zum Hundetraining. Und die Anja kennt das auch sehr gut, weil wir nämlich auch für Hilfifi auch schon dieses Jahr auch gedreht haben und sowas. Und ich arbeite für den Bayerischen Rundfunk als Hundeexpertin. Das hast du ja vorher auch gemacht vor mir. Ja. Also insofern tut mir immer schwer zu sagen, ich bin Hundetrainerin, weil halt die Fachgebiete mittlerweile so wahnsinnig weit sind. Also es ist ja nicht so auf dem Hundeplatz.
Nee, aber ich finde das auch gut, wenn man das mal auch wirklich mal nach außen trägt, was wir ja auch alles so tun. Weil ich glaube, nur noch einfach so Hundetrainerin oder Hundetrainer sein, tun die wenigsten. Also die meisten sind ja auch noch auf Instagram, die machen viel Videos für YouTube und so. Also wir versuchen ja auch unser Wissen so gut wie möglich nach draußen zu bringen, dass einfach nettes und gutes Hundetraining auch mehr gesehen wird.
Genau.
Ja.
Das ist vor allem echt so available zu machen, ne? Weil sonst hast du halt die Hundeschule bei dir vor der Nase und dann nimmst du halt das, was am nächsten dran ist, was verständlich ist. Aber je mehr man halt über Hunde weiß, umso mehr kann man immer eine Hundeschule aussuchen.
Genau, und da sind wir auch schon bei unserem heutigen Thema. Und zwar, eigentlich ist es ein zweigeteilter Podcast. Ich würde gerne erst deine Geschichte hören, weil du ja eine relativ ähnliche Geschichte wie auch ich habe. Du hast ja damals auch mit nicht so nettem Training angefangen und bist dann später auf die gute Seite gewechselt. und darüber hinaus wird es dann später im Podcast darum gehen, wie man denn erkennen kann, ob man bei einem guten Hundetrainer, einer guten Hundetrainerin gelandet ist oder was so eine gute Hundeschule ausmacht, was vielleicht auch so Triggerwörter sein können, wo man so ein bisschen drauf achten kann, wenn diese Sätze auf der Homepage stehen oder im ersten Training gesagt werden, dass man dann vielleicht schnell die Beine in die Hand nimmt. Aber wir fangen einfach mal bei deiner Geschichte ganz von vorne an.
Sonja kriegt einen Hund. Ja, nee, das fängt eigentlich schon noch viel früher an. Es war nicht eine eigene Hunde, sondern die von meinem Papa. Ah. Weil mein Papa war nämlich bei der Polizei, der war der Diensthundeführer. Und der hat da Hunde ausgebildet, also selbst zunächst seine eigenen, aber später eben auch für andere. Der war da halt Leiter der Diensthundestaffel da im Erfkreis in der Nähe von Köln und hat da Sprengstoffspürhunde ausgebildet und so. Und die Hunde waren halt immer bei uns daheim, lebten aber so draußen im Zwinger. Also zum einen hat man das so gemacht, zum zweiten war es so, dass ich eine Schwester habe, die Asthma hatte. Und da war es immer schwierig, die Hunde reinzubringen. Wobei die auf die eigenen Hunde komischerweise nie allergisch reagiert hat, auf alle anderen irgendwie schon. Aber das ist irgendwie so eins der Geheimnisse des Asthmas, das ist ganz merkwürdig. Jedenfalls lebten die halt draußen und die wurden natürlich trainiert. Ich bin mit denen auch spazieren gegangen und ich musste dann aus versicherungstechnischen Gründen denen immer einen Maulkorb aufziehen, weil man weiß ja nie, und das sind ja Hunde, die dafür, weil die zu uns immer total, also wir hatten ja keine Probleme mit denen und grundsätzlich hatten die auch in der Regel keine Probleme mit fremden Menschen oder sowas, aber aus versicherungstechnischen Gründen. Und da bin ich halt immer mit dem Hund spazieren gegangen, mit einem Maulkorb auf, war schon auch mal ein besonderes Erlebnis. Und ja, die wurden natürlich ausgebildet, die Hunde, und ich muss sagen, das war meistens nicht schön. Also ich habe jetzt natürlich nicht alles mitgekriegt, aber wenn mein Vater mit den Hunden geübt hat, das habe ich schon mitgekriegt. Oder wenn der auf den Hundeplatz gegangen ist, hier bei uns gab es einen Gebrauchshundeverein, da war er halt mit den Hunden drin und ist auch so auf Turniere gegangen und hat da auch richtig abgeräumt. Mein Vater war richtig gut, ey. Aber ich fand die Art, wie da mit den Hunden umgegangen wurde, nicht schön. Ich meine, ey, das ist über 40 Jahre her, ne? Das hat man damals halt so gemacht. Die mussten halt funktionieren. Das war halt, ja, Gebrauchshunde. Also wirklich Gebrauchshunde. Und
ja, aber das ist ja
dem Bund halt abgegeben.
Ja, und das ist ja auch, also teilweise ist das ja auch heute noch so in der Polizeihundeausbildung. Also ja, das darf man ja nicht vergessen, ne? Dass, ich meine, die sind auf einem ganz guten Weg. Es gibt wirklich viele Ausbilder da mittlerweile, die ne, in die positive Richtung gehen und versuchen, das besser zu machen. Aber das darf man ja auch nicht unterschätzen, dass Polizeihunde, die wirklich darauf ausgebildet werden, zu schützen und nach vorne zu gehen, das wird einfach nicht nett aufgebaut. Ne? Bei der Drogensuche und so, das ist was anderes. Aber bei denen, die wirklich in der Schutzhundeausbildung sind, weiß ich
ja, aber
nicht.
Ja, aber Drogenspürhunde sind ja auch Schutzhunde. Ne?
Ja.
Das haben ja quasi da so eine Doppelfunktion dann in dem Moment.
Ja. Ja.
Es ist auch tatsächlich so, dass ich bei mir eine Diensthundführerin habe, die gelegentlich bei mir mittrainiert, mit ihrem Hund quasi von klein auf schon, weil die halt damals auch gesagt hat, ich würde dann gerne in eine normale Hundeschule gehen, halt wo halt das Training halt auch ein kleines bisschen anderes ist und sowas. Und das fand ich schon damals sehr, sehr beeindruckend. Das hat mir echt gut gefallen, das fand ich super. Bin ja heute noch super.
Ja, weil es geht ja auch anders. Also man kann ja tatsächlich auch anders rangehen.
Okay, auch das heißt, Arbeit könnte man anders angehen, davon bin ich
überzeugt.
Ich weiß auch, dass es den einen oder anderen Diensthundeführer, also ich will jetzt gar nicht gendern, ich meine Diensthundeführer, die ich jetzt kenne, wie sie das tatsächlich auch versuchen und das auch versuchen unterzubringen und die privat dann manchmal auch ein bisschen anders arbeiten, als es in der Ausbildung der Fall ist und so. Also funktionieren tut das schon, aber im Endeffekt ist es ja pragmatisch. Ne? Man hat eine Ausbildung, die hat immer so funktioniert, die machen wir so weiter und wenn der Hund da nicht reinpasst, dann fällt er halt durch die Tauglichkeitsprüfung und dann wird er abgegeben, was ich persönlich ehrlich gesagt gar nicht so gut finde, weil so ein halb ausgebildeter Hund, der dann in der Privatschule nicht schön. Egal, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber jedenfalls wird der Hund dann abgegeben, bis es halt dann einen Hund gibt, der mit dieser Art des Trainings klarkommt. Ist völlig pragmatisch. Ne? Kann man so machen, kann man so sehen. Ich würde es nie so machen, aber ich weiß, dass ich mich damals mal mit einer Freundin überworfen habe in die Sachen, weil sie hat auch so Schutzhundesport und sowas gemacht. Und sie hat gesagt, diesen ganzen Klickerkram und sowas, den könnte man nicht machen. Das ist jetzt auch schon 20 Jahre her. Den könnte man überhaupt so nicht machen, weil das würde nur schwache Hunde fördern.
Ach Gott.
Also das heißt, dann würden quasi die schwachen Hunde dann die vorderen Plätze einnehmen in irgendwelchen Turnieren und das ginge ja so nicht, wo ich dachte mir so, was für eine harte Hunde wollen wir denn? Was meinst du denn, wie so schwache Hunde? Ich sage, wenn die das doch zeigen, was sie zeigen soll. Nein, aber die müssen halt den Druck standhalten, weil alles andere wäre dann kein richtiger Hund. Das wäre ich auch nie vergessen, das war so abgefahren. Jedenfalls war es so, dass ich bei mir mit meinen eigenen Hunden gedacht habe, nein, das möchte ich so nicht. Weil auch die Hunde, mein Vater hat seine Hunde geliebt, ja. Also der hat sie total geliebt, der hat die nicht irgendwie scheiße behandelt, weil er irgendwie ein Arsch ist oder weil er die Hunde nicht mochte, sondern es wurde halt einfach so gemacht, ja.
Ja.
Und kennt das auch aus der Kindererziehung damals so langsam immer noch und sowas. Es war ja gut. Ja, ich bin sehr nett erzogen worden, muss man jetzt auch so sagen. Also meine Eltern waren zu mir sehr, sehr liebevoll, muss ich jetzt auch mal so sagen. Also ich bin toll erzogen worden. Aber grundsätzlich dieses Ding, ne, so im Kopf so, das muss funktionieren, das war damals ja durchaus auch irgendwie vorhanden. Und ich habe aber meinen Hund immer gedacht, ich will das nicht. Also ich will das nicht. Ich weiß noch, als unser Hund, der erste damals zu uns kam, den ersten eigenen, den ich dann wirklich für mich hatte, dass mein Vater sagte, ja, da wo ihr jetzt wohnt, da braucht ihr dann ja einen Zwinger im Garten und ich, ne. Ich sage, mein Hund kommt nicht in den Zwinger, der kommt ins Haus. Ja, aber du brauchst doch einen Zwinger. Weil kann man sehen, wie das so ein Kopf dann halt so drin ist. Ne?
Ja.
Und ich bin dann, also anfangs habe ich dann auch mit den eigenen Hunden, man kennt das ja so nicht, ja. Es war schon nett, mit Leckerchen und sowas damals gearbeitet. Aber als es so in Richtung Begleithundeprüfung ging, dann hieß es auf einmal, so, jetzt kriegen sie so ein Gliederkettenhalsband um. Mhm. Und wenn er dann nicht anständig, dann wird daran geruppt. Und ich werde das nie vergessen. Ich hatte damals eine Entlebucher Hündin, die ich das erste Mal so eine Wendung gemacht habe und habe dann so, damit der schneller um die Wendung geht, ja, sollte ich so zack, 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 zack an der Leine rucken. Meine Hündin blieb stehen und habe mich mit großen Augen angeguckt und gesagt, es tut nur mir weh. Wieso, was machst du da? Wieso, die wirklich so stockstarr, mich so jetzt setzen. Da habe ich gesagt, das kann ich nicht.
Ja.
Ich kann es nicht, es geht nicht. Und habe auch damals dann leider, muss ich sagen, dann auch mit dem Verein, dann habe ich dann irgendwann angefangen zu klickern und meine Hündin hat gefolgt wie eine Eins. Also die war fantastisch. Die Hunde liefen auf dem Hundeplatz rum, die haben gespielt und haben ihr Ding getan. Wir saßen dann, haben Kaffee getrunken, wie das halt damals so war und haben uns dann so drüber unterhalten und ich sage, ja, wenn jetzt meine Hündin rufe, dann kommt die. Und ich weiß noch, wie mein Gegenüber diese erst sagte, im Leben nicht. Und ich sage, doch, ich sage, wir haben das geübt, klar kommt die. Und dann habe ich gerufen und ich sage, Vegas! Und das hat keine 10 Sekunden gedauert, da stand meine Hündin neben mir aus. Ich habe die nicht mal gesehen, ja? Alles, ja, du und die Klickerei. Und ich sage, ja, man funktioniert doch. Und nicht das hier. Und es war also wirklich, ich wollte da nicht mehr von weg. Weil das halt so toll funktionierte. Meine Hündin war nichts was besessen.
Aber das ist schon spannend, oder? Dass wenn man dann in so einem Umfeld ist und es funktioniert und die sehen, dass es funktioniert und dann wird man trotzdem herabgewürgt. Das heißt, die gehen doof mit ihren Hunden um, die hören nicht so gut, wie wenn du mit deinem Hund Klick hast, aber trotzdem wirst du lächerlich gemacht, obwohl dein Hund besser hört als die anderen Hunde. Das ist doch total schräg.
Ja, leider auch hinterher ausgegrenzt. Vor allem, weil ich habe die anderen nicht mal kritisiert oder sowas. Aber es war halt was anderes. Ich war nett mit meinem Hund. Und die anderen waren noch nicht mal so richtig scheiße. Ja, der ging schon so mit Leckerlis, aber es war so Zuckerbrot und Peitsche-Ding.
Ja.
Und ja, wie gesagt, wir haben damals ja nichts anderes gemacht als geklickt und gefüttert. Das ist ja heute nochmal ganz, ganz, ganz anders. Ja, viel durchdachter. Aber es hat mit meiner Hündin super funktioniert. Ne? Und dann habe ich auch gesagt, ich mache das nicht mit dem Rucken. Also ich mache das auch nicht mit diesem Kittenhalsband da drumherum. Meine Hündin hat weiter ihr Geschirr, weil ich muss da nicht dran rucken. Das braucht es nicht.
Ja. Ja.
Und ja, hat dann irgendwann schlechte Stimmung gesorgt, leider. Ich bin dann in einen anderen Verein rein, und das weiß ich noch, als ich dann gesagt habe, ob es okay ist, wenn ich da klicke. Und der Trainer sagte, ja, aber nur dann, wenn der Klicker keine Geräuschangst bei den anderen Hunden auslöst. Das fand ich dann auch spannend. Der wusste aber immerhin, was es ist. Ja, fand das jetzt auch nicht schlimm und das war dann auch okay. Also das war schon das war schon ganz lustig. Ja, und auf den Klicker gekommen bin ich über eine Zeitschrift. Das war die Zeitschrift Der Hund oder sowas damals. Und habe das da drin gelesen, dachte, ach, das ist ja mal eine spannende Sache. So ein Knackfrosch und dann gibst du was und der Hund checkt dann, was er tun soll. Die ersten Versuche waren eine Katastrophe. Meine Hündin hat überhaupt nicht gecheckt, was sie tun soll. Die hat mich angeguckt und hat gesagt, wie, du sagst mir da sonst immer, was ich machen soll. Und jetzt soll ich von alleine? Und so, check ich nicht.
Ja, das hatte ich mit Leines damals auch. Also als ich angefangen habe, tatsächlich dann auch mit dem Klickern, der war total verwirrt. Der war auch eine Zeit lang total verunsichert, weil er so, du sagst mir doch sonst immer an, was ich zu tun habe. Ich soll doch gar nicht so viel Eigeninitiative zeigen. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, was ich hier tun soll. Was, also, ne, wenn man mit heute drauf guckt, ist es ja eigentlich total furchtbar, dass ja Hunde so verunsichert sind, weil sie jetzt, du darfst machen, was du willst, ne? Und dafür kriegst du auch noch Kekse.
Weil wir das ja selbst überhaupt nicht gekonnt haben. Ja. Ich werde nie vergessen, ich habe die Story, glaube ich, auch schon 100-mal erzählt, wie ich versucht habe, den Diensthund meines Vaters beizubringen, eine blöde Fliegenklatsche mit der Nase anzustupsen. Mein Vater so, ja, mach mal. Und dann habe ich dem diese Fliegenklatsche vor die Nase gehalten und der Hund wusste überhaupt nicht, was er tun sollte. Bei allen anderen Hunden hat das super funktioniert, aber der Hund wusste, bin ich unsicher, setze ich mich hin und fange an zu bellen. Dann hat er verbellt. Ja. Ich stand und dachte, wieso kann ich das nicht? Ich meine, heute weiß ich, was ich falsch gemacht habe. Ja, ich habe viel zu viel erwartet von einem Hund, der das überhaupt nicht kennt. Heute würde ich das ganz, ganz anders angehen. Ja? Also viel kleinschrittiger und ganz. Und mein Vater hat sich natürlich totgelacht. Ne? Das ist ja klar.
Ja, aber das ist ja auch so der gute Weg. Also wenn ich mir so vorstelle, was ich noch vor, wie ich noch vor 15 Jahren trainiert habe, zu heute. Also ne, es ist ein Riesenunterschied. Es ist ein riesengroßer Unterschied.
Es ist ein Unterschied von jetzt zu dem, wie ich vor 5 Jahren trainiert habe.
Ja.
Also wirklich. Ja. Ich muss sagen, ich habe ja also dieses Buch geschrieben über Anti-Giftköder-Training. Mhm. Und da schreibe ich zu 95% auch immer noch alles, was dahinter steht. Aber denke ich mir heute, das geht auch noch einen Tacken einfacher und noch einen Tacken schneller.
Ja.
Weiß ich heute, ne? Weil ich das halt so oft gemacht habe und so. Also deswegen denke ich mir, ja, das ist einfach, ist verfeinert.
Ja, aber dafür lernen wir ja auch immer dazu. Das heißt, das finde ich ist auch nochmal ein spannender Aspekt, weil das hatte ich damals nämlich auch, weil als wir so in unserer Jugend waren, so jetzt unterhalten sich jetzt hier die zwei alten Weiber. Damals.
60 in den Athenaffen.
Genau. Da gab es ja diese Möglichkeiten, die es heute gibt, noch gar nicht.
Ja.
Ne, da kam Facebook, kam da so gerade langsam, aber da war ich überhaupt null drin. Wann ist denn Facebook überhaupt rausgekommen?
Ich glaube, nein, das ist 99. Viel, viel später. Ich erinnere mich dran, dass damals, als ich angefangen habe, da gab es ein Forum. Ich glaube, das war sogar ein Klicker-Forum. Und ich weiß, dass ich meinen damaligen Mann darum gebeten habe, dass er die Sachen, die in dem Forum drin sind, auf der Arbeit ausdruckt, damit ich die zu Hause lesen kann. Weil ich halt zu Hause diesen Internetanschluss nicht hatte. Es ist völlig abgefahren. Aber selbst dann, ich habe halt damals Seminare besucht, vor Ort, Ich habe dann in Hundezeitschriften gesehen, welche Seminare es gab in München und sowas. Und da bin ich dann halt dahin gefahren.
Ja.
Und das ist, also war faszinierend. Und dann habe ich gedacht, boah, ich bin ja hier voll die Clicker-Queen und das funktioniert super. Und meine Hündin war so spitze. Ach, die war so spitze. Die, also die hat
Ja.
fremde Leute angebellt, aber davon abgesehen war die wirklich, also die war ein Traum. Die ist nicht jagen gegangen, die kam, wenn ich sie gerufen habe. Also auch, weil wir natürlich trainiert haben, ja, aber die war spitze. Ja, und dann habe ich gedacht, ich kann hier nichts umwerfen und dann kam mein Aussie. Der Arsch.
Und dabei sagt man doch immer, Aussies, total einfach zu erziehen, gern doch einen sehr hohen Will to please. Kannst du noch gar nicht mehr kacken.
Ja, von wegen. Der war auch von klein auf da und der war von klein auf merkwürdig. Ich wollte eigentlich aus dem Wurf einen anderen Hund haben. Aber die Züchterin damals gesagt, hier, nimm den, der mag lieber arbeiten, der ist viel mehr was für dich und sowas. Ja, dann hatte ich einen Hund, der also komplett durchgeknallt war. Also der war wirklich, wirklich durchgeknallt. Also der kam überhaupt nicht zur Ruhe. Der hat alles gejagt, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Der eine, kam nicht gut zurecht mit fremden Menschen. Der kam nicht gut zurecht mit fremden Hunden. Ne? Also Hunde hat der so aufgemischt. Das war richtig krass. Ich habe heute noch eine Nachricht an jemanden geschickt, die gerade so ein bisschen die Begleithundeprüfung versemmelt hat, aus lauter Nervosität. Und wollte ihr so ein bisschen Mut machen und habe dann eine Geschichte erzählt von mir und meinem Aussie, der auch die Begleitprüfung machen sollte. Und die ist ganz kurzfristig auf einen anderen Platz verlegt worden damals. Und der Platz war nicht eingezäunt. Und ich wusste, da gehen Hunde außen lang. Und ich dachte mir, Scheiße, wenn der jetzt in der Ablage liegt und da gehen andere Hunde vorbei oder wenn der ohne Leine und oh, der stürzt sich auf die anderen Hunde. Und ich war so nervös, dass ich dieses Begleithundeschema komplett falsch gegangen bin. Komplett falsch. Es war trotzdem super. Weil mein Hund hat gemacht, was er sollte. Der war ja an sich fasziniert. Und der Prüfer sagte hinterher zu mir, ja, der Hund hat das super gemacht. Du jetzt nicht so. Aber ich bin trotzdem durchgekommen, weil es war klar. Also ich habe irgendwie im Kopf was ganz komisch. Ja. Aber wir haben trotzdem alles gemacht, was wir machen sollten. Und haben es trotzdem geschafft. Ja, und dann stand ich da und hatte einen hochaggressiven Hund, der andere Hunde also wirklich auseinandergenommen hat. Der hatte auch keine Gefangenen gemacht. Ich bin dann rangegangen, ich wusste es ja nicht besser. Und habe gedacht, ich klopfe dem mal ein paar zwischen die Hörner, dann hört er schon auf, wenn der checkt, ich will. Das konnte ich ja. Ne? Da wusste ich ja, wie das geht. Und das hat aber überhaupt nicht geholfen. Das wurde immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer. Und da dachte ich, gibt's doch einfach nicht. Und dann hatte ich das Glück, dass bei mir in dem Verein, wo ich damals war, eine Trainerin war, die sich mit solchen Fällen auskannte. Und dann eben nicht draufgekloppt hat, sondern gesagt hat, du, es ist kein Wunder, dass dein Hund andere Hunde hasst. Weil immer, wenn dir ein anderer Hund begegnet, verhaust du deinen Hund. Das ist nicht für dich so. Natürlich fängt er an, die anzubellen. Natürlich will er die nicht in seiner Nähe haben. Natürlich, andere Hunde bedeuten für ihn was richtig Schlimmes. Und das war wirklich, das war so ein Knackpunkt in meinem Leben, wo ich dachte mir, mein Gott, wie logisch. Wie unglaublich logisch.
Ja, es ist komplett recht. Aber das Ding ist auch, und das finde ich ist jetzt auch gerade total spannend, weil mit deiner Hündin vorher konntest du ja total nett umgehen, weil das, ne, die hat auch keine Probleme gemacht. Und dann kriegst du einen Hund, der ja bei uns Menschen auch wahnsinnig viel Stress auslöst. Und im Stress, und das ist ja bei Hunden genauso wie bei Menschen, gehen wir auf die altbekannten sicheren Pfade im Hirn.
Ja.
Das hat immer funktioniert. Das ging immer schnell und das default. Sofort. Und das geht so.
Ja.
Ja? Und da zwitschen wir sofort um und die Hunde eben auch. Ja, und da hast du ja gar nicht mehr drüber nachgedacht, könnte ich mit dem Klicker vielleicht machen, sondern das Stress, das soll aufhören, puff.
Ja. 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 Und ich habe sogar noch mit Klicker gearbeitet, ja. Das heißt, ich bin auf andere Hunde zugegangen und er war freundlich und dann habe ich geklickt und gefüttert. Und dann kam genau das, was ich heute auch immer noch so oft höre. Ja, aber wenn ich dann zu nah dran bin, dann nimmt er keine Leckerchen mehr. Dann hört er auf den Klicker nicht mehr. Da ist mir, ja, dann bist du zu nah dran. Da habe ich mir gedacht, da muss ich aber draufhauen. Ganz toll. Oder? Und dann gedacht, ja super, jetzt kommt der andere Hund wieder und jetzt kriege ich schon wieder ein paar drauf. Natürlich war das so, ja. Ich war überhaupt nicht kleinschrittig genug gearbeitet. Habe ihm überhaupt nicht die Gelegenheit gegeben, den anderen Hund einfach mal anzuschauen oder ne, den mal als ungefährlich einzustufen und so. Also das war so krass, bis mir die Trainerin das mal erklärt hat. Und dann haben wir ganz bekloppt angefangen. Wirklich, dass einfach nur die anderen Hunde irgendwo in der großen Entfernung und mein Hund guckt dahin und ich habe ihn mehr oder weniger mit Futter abgelenkt. Würdest du heute ganz anders nochmal machen. Ne? Aber das war halt der Stand damals. Und auf diese sag mal, simple Weise. Das ist ja, wie gesagt, nicht so durchdacht wie das, was wir heute machen. Und das ist ja auch schon 20 Jahre her. Ja, auf diese simple Art und Weise habe ich es tatsächlich damals geschafft, meinen Hund andere Hunde vorzustellen. Und zwar auch so, dass er wieder Hundekumpels gefunden hat auf Dauer. Das ging da ganz, ganz, ganz langsam. Und ich konnte mit ihm auch wieder über eine Straße gehen, ohne dass er komplett ausgerastet ist. War der Abstand aber viel zu klein. Das heißt hier der typische, was weiß ich, Lavi, der ums Eck kommt und sagt, ich hab dich lieb, Hunde, ne? Ja. War immer noch explodiert. Logisch, da völlig überfordert mit. Aber alles andere vorher hat funktioniert. Und das war schon sehr, sehr cool, das so zu sehen. Heute würde ich das noch ganz anders machen. Heute würde ich den körperlich noch mal anders untersuchen. Damals war schon ein Schilddrüsenproblem da. Der Tierarzt hat gesagt, ist aber nicht so doll, dass man da was machen müsste. Wüsste heute auch besser. Ich würde viel mehr Ruhephasen einbauen. Ich würde die Spaziergänge anders gestalten. Ich würde das Training noch mal anders gestalten. Ja, dieses Zusammenführen und sowas. Und auch eben, wenn diese Hunde plötzlich um die Ecke kommen, dass man das speziell noch mal übt und sowas. Ey, ich würde das so anders machen. Ich dachte, das wäre noch was viel erfolgreicher. Aber damals hat es schon so gewirkt, dass man mit dem Hund wenigstens wieder durch den Alltag ging.
Ja. Ja.
So, das war schon.
Und das ist also gerade in den Hundebegegnungssachen, die Hunde, die sich eben nicht deckeln lassen, die werden durch so ein Training einfach immer schlechter.
Ja.
Immer schlechter. Die explodieren immer früher, immer heftiger. Ne? Und die,
also, diese durchaus rückgerichtete Aggression, ja.
Ja.
Da war es schon auch irgendwann so, dass ich da mal so reingepackt habe und mein Hund war mal so nach hinten griff und nach dem Motto, bist du Klocks, tut weh.
Ja, ja.
Ja, klar.
Und womit? Mit Recht.
Ja, so ist das.
Hat er das gemacht. Ja, ja, ja. Okay, das heißt, du bist dann quasi auch spannend, ne, über den schwierigen Hund.
Wie so viele.
Tatsächlich, wie so viele, ja, wie eigentlich fast jede von uns, oder? Also ich kenne kaum, also von den jüngeren Kolleginnen, das finde ich ist gerade ganz spannend, die direkt so in die richtige Bahn einbiegen, die haben es vielleicht ein bisschen leichter. Wobei ich manchmal auch denke, ich finde das nicht so schlecht, dass wir das Wissen haben. Also ich hätte es mir für Linus anders gewünscht,
ja.
Aber ich kann ganz anders mit Menschen umgehen, die auch so trainieren oder so trainiert haben.
Das glaube ich nämlich auch, dass das Verständnis tatsächlich ein anderes ist, dass man selbst weiß, wie hilflos man dann in dem Moment tatsächlich einfach ist.
Ja.
Und indem man eben auch weiß, was es mit einem Hund machen kann. So siehst du es dann ja immer bei anderen. Ich habe das auch so oft halt bei anderen schon gesehen, wie so diese Gewaltspirale immer weiter anfängt, wie die weiter hochgeht. Ja. Aber wenn man das selbst mal durchgemacht hat, dann, glaube ich, erkennt man das auch sehr schnell.
Ja. Ja. Und wie ist dann weitergegangen? Dann hast du irgendwann die Ausbildung gemacht.
Ja, was heißt, welche Ausbildung? Es gab damals keine Ausbildung.
Ach, du hast das ja über die Seminare und so abgefangen.
Ja, genau. Ne? Es gab tatsächlich keine strukturierte Ausbildung damals. Und da dachte ich, ja, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, also Seminare ohne Ende. Also ganz, ganz viele auch hier bei der Ute Blaschke-Berthold und sowas.
Ja.
Das war ganz witzig. Ich habe zu dem Zeitpunkt tatsächlich selber schon Seminare gegeben, habe das, was ich wusste, schon weitergegeben. Und irgendwann kamen zwei, drei Trainerinnen zu mir, so aus der Nürnberger Gegend, sagen, also das, was du da machst, das ist genau das, was die Ute Blaschke-Berthold machen. So bin ich auf die gekommen und bin auch bei ihr auf Seminaren und so gewesen. So, das fand ich ganz spannend, weil sie das natürlich noch wissenschaftlich noch mal ganz anders unterfüttert hat. Und das fand ich sau cool. Vorher waren es vor allem so Trainerinnen wie Kay Lawrence, Mary Ray und sowas. Das waren ganz viele englische Trainerinnen, die hier damals waren, die sehr positiv gearbeitet haben. Die halt so dieses extrem kleinschrittige Training, dieses Micro-Clicking, weißt du so, Micro-Shaping, das haben die mitgebracht und das hat, also ich, das muss ich sagen, das hat mich sehr geprägt, dass ich so extrem kleinschrittig arbeiten, also wirklich so dieses Millimeter bewegen, Millimeter Blickkontakt, Millimeter Pfote hierhin, Pfote dahin, dafür eine hohe Belohnungsrate und sowas und also das war eine Art zu arbeiten, die war mir völlig neu, aber die fand ich großartig, die war sehr effektiv.
Ja. Das ist, die meisten denken nämlich auch immer, wenn man so kleinschrittig anfängt, also das merke ich ja bei mir im Training auch oft, ne, dass den Leuten dann langweilig wird und dann finden sie, ach komm, jetzt gehe ich doch mal 5 Schritte weiter. Und du kommst einfach auf Dauer schneller voran, wenn du dir am Anfang mehr Zeit lässt.
Ja, das ist, ja, vor allem mehr Zeit, du kommst schnell voran. Weil du hast ja zwar einen kleinen Schritt, aber du hast eine hohe Belohnungsrate. Das heißt, du hast eine super gute Basis und kannst immer weitergehen und merkst sofort, wenn irgendwas nicht stimmt.
Ja.
Dann merkst du sofort, wenn die Belohnungsrate weniger wird, wenn du sofort merkst, du machst es nicht ganz richtig, dass du denkst, halt stopp, jetzt musst du mal kurz der Bremse da einhauen und da noch mehr jetzt weiter.
Ja, ja. Okay. Das Ding ist ja, also damals, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber es gab ja auch nicht so viel andere Sachen und es gab eben auch nicht so viele Möglichkeiten, sich irgendwie schlau zu machen. Also klar, Bücher, Zeitschriften, auf Seminare gehen, ne, solche Sachen, Foren,
ja,
das gibt es,
genau.
glaube ich, heute kaum mehr. Aber wie ist das denn heute? Weil das, was ich heute sehe, ist, dass es ja eine unendliche Flut an Möglichkeiten gibt. Und es ist natürlich auch immer so ein bisschen schwierig, die richtigen Angebote für sich oder die richtigen Tipps auch für sich rauszusuchen. Und auch rauszusuchen, was ist denn der richtige Trainer oder die richtige Trainerin für mich? Also ich sehe das ja auch hier bei mir, ne, gibt es so ein paar Anbieter, wo es total nett auf der Homepage aussieht und im Training sieht es dann halt nicht so nett aus. Und die Menschen können das aber halt nicht unterscheiden. Also das habe ich jetzt schon... Genau, woher auch? Vor allen Dingen, wenn alles vorher draufsteht, wir arbeiten nur nett, ne? Kannst den Leuten ja nur vor den Kopf gucken. Aber was sind denn so deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach Dinge, wo man das ganz gut erkennen kann, wie die wirklich arbeiten oder wo ich dann vielleicht sagen sollte, das hört sich nicht so gut an oder da nehme ich, packe ich jetzt mal meinen Hund ein und fahre wieder nach Hause?
Ja, also ich meine, auf so einer Website, man kann ja viel draufschreiben, aber manchmal gibt es ja schon so ein paar Red Flags, ne? So ein paar Reizwörter, wo du denkst, oh, wenn das da steht, ist wahrscheinlich der Unterricht nicht so besonders nett. Da gibt es welche, die wirklich auch ausdrücklich schreiben, wir arbeiten ohne Bestechung oder Belohnung, wo ich dachte mir, das heißt, nicht gestraft ist dann belohnt genug, ne?
Ja.
Dann finde ich solche Sachen wie, wir arbeiten körpersprachlich. Das ist immer so, dass du denkst, ja, das macht ja voll Sinn, weil Hunde reden untereinander ja auch nicht. Die machen das ja auch körpersprachlich. Aber komischerweise beschränkt sich diese Körpersprache oft auch etwas, was hemmt. Oder diese Hemmung kurz wieder auflöst, ne? Sondern den Hund dann wieder einlädt, in Anführungszeichen. Ne? Also das ist so, was du denkst, ja, wenn Körpersprache heißt, ich renne gegen meinen Hund oder knall ihm der Knie vom Kopf, dann ist das jetzt auch nicht besonders nett und eigentlich auch nicht besonders hündlich, muss man jetzt auch mal sagen.
Ja.
Wenn die Leute, die sagen, ja, wir arbeiten körpersprachlich, die riechen ihren Hund auch nicht am Hintern zur Begrüßung, ja. Suchen sich das immer nur irgendwelche komischen Dinge aus, die angeblich Hunde machen, weißt du, so dieses, da muss ich dann seinen Raum begrenzen, weil das machen Hunde untereinander auch so, wo ich immer denke, boah, was hat die für eine Brille auf? Ja, wie muss ich auf meinen Hund gucken, um festzustellen, ja, der will mich jetzt hier begrenzen. Einfach nur, weil er am Tag X am Ort Y steht.
Ja,
ich denke, macht es euch doch einfacher. Warum steht er da? Steht er, weil es bequem ist? Weil er von da aus irgendwas gucken kann? Weil er vielleicht denkt, er kommt von da aus leichter an deine Leckerchentasche, weil vielleicht was auf dem Tisch steht? Oder weiß der Teufel was, ja? Also deswegen, das ist, ich finde das so furchtbar, dieses...
Ja, dieses Begrenzen. Und das ist auch, also das, was ich dann auch immer denke, ist, es ist halt so diesen totalen negativen Blick auf den Hund.
Ja.
Also das ist für mich halt auch immer so ein absolutes No-Go, wenn immer so dieser Fokus darauf gelegt wird, der macht was falsch und dafür strafe ich ihn ab, ja, ohne ihm mal erklärt zu haben, was wir denn eigentlich von ihm wollen. Das ist ja auch so, ne? Ich erkläre es dem Hund gar nicht, sondern ich hau einfach immer drauf, wenn er was falsch macht.
Ja.
So das häusliche Programm ist.
Da stehst du bei mir direkt was an. Oder was hatte ich gerade wieder? Statusaggression. Es gab vor kurzem einen super tollen Podcast vom Treuhundbüro, den empfehle ich jedes Mal.
Ja.
Und der Christoph ist hingegangen und hat Statusaggression mal richtig schön auseinandergenommen, was das eigentlich für ein Quatsch ist, ja. Und das ist auch, es gibt keinerlei wissenschaftlichen Nachweis für irgendeine Statusaggression. Das hat sich irgendwann, haben sich das Hundetrainer ausgedacht. Nicht, weil es irgendwie Untersuchungen gab, wie sind Hunde untereinander und welche Art Aggression zeigen die, bla 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 bla, sondern es ist ein Konstrukt von Hundetrainern, ja, die gesagt haben, ja, das ist dann schon Statusaggression und du denkst, das kann doch alles nicht wahr sein, oder?
Ja.
Ja, jetzt denken wir uns das aus, um den Hund dann nochmal irgendwas zu unterstellen.
Ja, also nee, und also das sind auch alles so Sachen, wo ich dann immer denke, so, oh, guck doch einfach mal nett auf euren Hund.
Ja.
Und selbst wenn es das geben würde, was es nicht gibt, bedeutet das noch lange nicht, dass ich so mit meinem Hund arbeiten muss, weil ich habe ja ganz andere Möglichkeiten.
Richtig.
Ja, und so dieses Ganze, der will dich dominieren oder was steht denn dann manchmal noch auf den Homepages? Ja, konsequente Erziehung.
Ja.
dass du irgendwie der Alpha bist oder dass du die Führung übernimmst, dass dein Hund dich ernst nimmt. Also wenn solche Sätze da draufstehen, finde ich es schwierig. Für den Otto-Normalverbraucher ist es natürlich auch ein bisschen schwierig zu erkennen, welche Ausbildung, ne, das sind Sachen, die, da gucke ich immer drauf. Ja. Also wenn ich irgendwo einen, wenn mir eine Kundin sagt, sie war bei dem und dem Trainer schon oder bei der Trainerin, dann gucke ich halt mir mal seine Ausbildungen an oder ihre Ausbildungen an und dann sehe ich ja, in welche Richtung das es geht. Es ist halt schwierig für den Otto-Normalverbraucher, da dann zu unterscheiden. Aber also einfach solche Sätze wie, ne, ohne Leckerchen, ohne Konditionierung finde ich es auch schön.
Ja, das ist das Schönste, ohne Konditionierung, als wenn es das gäbe.
Ja, schneller disqualifizieren kann man sich wirklich nicht.
Das war's.
Also wenn man ohne Konditionierung draufschreibt, dann hat man tatsächlich überhaupt gar keine Ahnung.
Ja, oder das Schöne zwischen Erziehung und Beziehung. Dann irgendwie, ja. Wir machen das über unsere Beziehung. Wo du denkst, ja, wenn die Beziehung daran besteht, dass ich meinen Hund bedrohe, okay, kann das jetzt nicht so doll sein.
Ja, genau. Und für mich ist auch immer noch so eine totale Red Flag, wenn man dann so das erste Mal da ist und dann gleich gesagt wird, ja, der will dich dominieren, lalala, und der darf jetzt nicht mehr auf die Couch, der darf jetzt nicht mehr auf seinem Lieblingsplatz liegen, du musst vor ihm essen, vor ihm aus der Tür gehen, dieser ganze Quatsch.
Ja, also wenn sowas kommt. Sorry, da fällt mir gerade nämlich ein, meine erste Begegnung mit einem Schäferhundeverein damals, mit meiner Entelbucherin, weil ich wollte halt in einen Verein, diese normalen Hundeschulen gab es ja jetzt gar nicht so viele, ne, sondern es war halt so ein normaler Schäferhundverein und ich kam, weißt du, mit meiner Entelbucherhündin da an und die sagten, ja, das Erste, was wir jetzt machen müssen, ist ein Stachelhalsband drauf und ich so, für was? Was? Warum soll ich denn Stachelhalsband? Ja, damit könnte man den Hund dann viel besser unter Kontrolle halten. Ich sage, ja, mein Hund unter Kontrolle, ich brauche kein Stachelhalsband. Ja, nee, das wäre bei Ihnen so üblich. Ja, da war ich dann auch direkt raus. Also das war der erste und letzte Besuch. Aha. Ja, ne, also solche Sachen, da denke ich mir, nee, mach das mal nicht.
Ja, ja, also auch ne, grundsätzlich so Geschichten. Wenn man da mit dem Brustgeschirr auftaucht und die sagen, du musst sofort ein Halsband dran machen, wenn es keine gute Begründung hat. Also ich habe momentan auch einen Hund im Training, der hasst sein Brustgeschirr. Da ist das Brustgeschirr schon fast aversiv. Da probieren wir jetzt gerade noch mal an den Geschirren rum, ob wir vielleicht eins finden, was er halbwegs gut erträgt. Aber wahrscheinlich wird es auf ein breites Halsband rauslaufen, weil der es hasst, irgendwas am Körper zu haben. Ja. Und das ist halt für mich ein Argument, wenn ich sehe, boah, der schubbert sich nur, der versucht das nur irgendwie runter, ne? Dann ja, aber wenn ich reinkomme und die sagen mir sofort, ja, Geschirr sofort weg, sofort Halsband dran, ohne eine Begründung.
Und ja, doch, die Begründung ist in der Regel, dann kannst du besser mit deinem Hund kommunizieren.
Ja, genau.
Ich, wenn er an der Leine reißt, dann tut das schneller weh als am Geschirr. Das ist der Grund.
Genau. Und das, da kommen wir dann auch schon zum nächsten, dass oft nicht so viele Begründungen und Erklärungen gemacht werden. Also wenn ich ab und zu Kunden kriege aus Hundeschulen, die aversiv noch arbeiten, dann das, was immer auffällt, ist, dass diese Menschen überhaupt gar nie irgendetwas über Körpersprache gelernt haben.
Das ist interessant, ne? Ja, weil sonst würdest du ja sofort erkennen, dass dein Hund sich nicht wohlfühlt.
Ja. Ja, oder? Also das ist wirklich was, wo dann maximal, ja, jetzt, also vielleicht mal, ja, das, der beschwichtigt dich jetzt, aber das ist gut.
Ja, ne? Genau.
Das wird halt maximal gesagt. Aber wirklich, dass die ein geschultes Auge dafür kriegen, wann ist das Spiel zu viel, wann ist dem Hund gerade unwohl, wann fühlt er sich wirklich wohl, wann ist er entspannt. Richtig körpersprachliches Wissen ist quasi nicht vorhanden, weil das da einfach nicht gelehrt wird.
Richtig. Genau so. Ne? Also das ist tatsächlich so. Ne? So dieses, jetzt achte mal drauf, der duckt sich hier gerade weg, gerade wenn ihn hier oder da tätschelst, der möchte das gerade nicht, weil der, guck mal, der geht gerade rückwärts oder sowas. Das stimmt, das kenne ich von da aus auch tatsächlich gar nicht. Das ist auch immer so mein Tipp an die Leute. Wenn ich denke, gehe ich da in die Hundeschule oder dahin oder sowas, ich sage immer, geht erstmal ohne Hund. Ja. Lasst euren Hund zu Hause. Und frag, ob ihr zuschauen dürft. Wenn da schon jemand sagt, nee, das geht nicht, dann wäre ich schon gleich raus. Also sofort, da würde ich gar nicht weiter fragen. Weil bei mir darf jeder in eine Gruppenstunde kommen und darf da zugucken und da Fragen stellen und sowas. Ich finde das gut, wenn Leute das machen.
Ja.
Ja, damit die, weil wenn die dann sagen, so würde ich nicht arbeiten, das ist mir zu nett, ja, dann möchte ich die ehrlich gesagt gar nicht unbedingt da haben. Ja, wenn die dann nicht bereit dazu sind. Und dann denke ich den Leuten, nehmt immer irgendwie einen Zettel oder sowas mit und dann macht mal Notizen, wie oft sich die Hunde freuen und wie oft man das Gefühl hat, rein vom Bauchgefühl, manchmal kennt man das Bauchgefühl ja schon, wenn ich jetzt keine Körpersprache kenne, manchmal bloß ein Bauchgefühl, wie oft die sich ducken. Ja, oder wie oft die, man kann auch schauen, wie oft schauen die ihre Leute an und wie oft schauen die weg. Gerade insbesondere, wenn es so darum geht, wir gehen einfach mal locker mit der Leine so. Ja. Ne, dass natürlich ein Hund guckt, wo er hingeht, keine Frage. Aber die Hunde, die Spaß daran haben, schauen oft zwischendurch mal hoch. Na, gibt es noch ein Leckerli, gehen wir noch ein paar Schritte. Die sind so engagiert. Und so, es gibt so Hunde, die gehen so neben ihrem Menschen und der Kopf ist so runden und die Ohren hängen einfach nur so runter und die Rute hängen nur so runter und die gehen wirklich einfach nur starren so nach vorne und schaut tatsächlich sehr selten nach ihrem Menschen. Das finde ich so, so disengaged. Ne? So dies, bloß da mit dem jetzt nichts tun haben, gar nicht genau gucken. Ja, die schauen auch so überall rum, aber tatsächlich so wenig auf ihren Menschen. Und was man in so eine Strichliste auch eben mal eintragen kann, ist, wie oft wird der Hund wirklich bestraft und bedroht? Wie oft gibt es einen Leinenruck? Wie oft rennt der Mensch in den Hund rein? Wie oft gibt es vielleicht was mit dem Knie oder mit dem Ellbogen angestupst, so wenn der Hund so irgendwo sitzt oder so, das kenne ich auch. Oder wird irgendwo mit den Fingern irgendwo reingepiekst oder sowas. Ne? Oder so ein Henk anstupsen. Henk! Ne? Und das so, da würde ich auf jeden Fall immer einen großen Wert drauf legen, dass man guckt, ist das da selbstverständlich in dieser Hundeschule, dass so mit den Hunden umgegangen wird. Weil es kann natürlich mal sein, ja, dass auch bei mir, ja, dass Leute mal kurz komisch reagieren oder sowas. Ne? Aber ich sage dann halt was. Ne? So nach dem Motto, ne, probier's doch mal anders, mach doch mal, ne, statt jetzt hier, hey, sprich ihn einfach mal an. Sag mal seinen Namen. Und wenn er dich anguckt, belohnst du ihn.
Genau.
Das ist halt wichtig.
Ja. Und auch wie viel eben, also ich stehe auch immer total gerne zur Verfügung, wenn die Menschen Fragen haben, dass ich dann wirklich, ich beantworte alle Fragen. Ich nehme da auch gerne Zeit für. Also wenn mich jemand fragt, wie arbeitest du und warum, also dieses Warum. Letzten Endes ist es ja immer, wenn dir irgendjemand was erklärt, dein Hund hat Probleme mit anderen Hunden. Ja, da gehst du hin und ruckst den mal richtig zurück, sagst den Sitz und dann frage ich, okay, aber warum funktioniert das? Warum soll mein Hund dann aufhören? Und dann, ne, wenn er kommt, ja, dann hat er Respekt vor dir.
Ja.
So Scheiß, Dreck. Also da wirklich mal zu hinterfragen und zu gucken, was steckt denn dahinter? Ja. Oder, ich meine, die meisten haben ja mittlerweile eben eine Instagram, Facebook, YouTube-Kanal. Was immer gut ist, ist, sich einfach mal ohne Ton das Video anzugucken und mal genau auf die Körpersprache des Hundes zu achten.
Ohne Erklärung.
Ohne Erklärung.
Ja, also ohne, dass man irgendwen labern hört dabei oder sowas. Ich denke gerade an ein bestimmtes Video, wo ein armer Hund, als er auch nur einen Millimeter weiter vorging in der Leinenführigkeit, als er gehen soll. Die Leine war schon lange nicht gespannt. Er hat nur diese komplette Position neben dem Menschen, deshalb war ich für einen kleinen Moment ein Schrittchen schneller gegangen. Und der Mensch dreht sich nur um zum Hund. Der macht sonst nichts gemacht. Und der Hund macht einen riesen Satz nach hinten. Und dann darf man sich gerne mal fragen, was ist denn da vorher passiert, bevor dieses Video aufgenommen wurde?
Ja.
Ja. Na, also da denke ich mir so,
Genau. Also da wirklich, wirklich genau hinschauen und wirklich auf den Zahn fühlen und sich zur Not 2, 3, 4 Hundeschulen angucken oder sich halt mal irgendwie durchs Netz wühlen, sich die Videos angucken und wirklich mal so ein bisschen hinterfragen, okay, was ist denn die Technik, sage ich jetzt mal dahinter. Ne?
Genau.
Und sobald da irgendwas ist von wegen, du musst die Führung übernehmen, dein Hund muss dich ernst nehmen, was sind denn noch so?
Konsequenz ist oft so ein Stichwort, wobei ich finde Konsequenz toll, ja, ich kann auch voll super konsequent, aber es wird halt leider dann oft, man missbraucht das Wort, konsequent, du musst konsequent streng sein.
Genau, und also da wirklich so ein bisschen zu gucken, der muss der halt mal durch.
Mhm, genau.
Ja, ich meine, natürlich gibt es Situationen, wo Hunde mal durch müssen. Wenn es jetzt gerade nicht anders geht, Tierarzt oder so, ja. Aber gerade in der Hundestunde, also ich hatte jetzt gerade am Wochenende ganz arg liebe Kunden von mir da, die sind eigentlich im Online-Training, die sind 2 Stunden angereist, weil ich dann halt auch gesagt habe, Leute, ich muss den jetzt mal in der Hand haben, den Hund. Also entweder ihr kommt zu mir oder fahrt zu einer Kollegin, die sind dann erstmal zu mir gekommen. Und wir hatten es eigentlich anders geplant. Wir haben gesagt, wir machen am Vormittag 1,5, 2 Stunden, mal gucken, wie lange der Bub durchhält. Natürlich mit vielen Pausen und viel Schnüffeln. Und ich erkläre den Menschen viel, und weil der eh schon so schnell hochgestresst war. Und dann machen wir 1 Stunde Pause und dann gucken wir, ob er noch einen Social Walk mitschafft. Und wir haben am Ende dieser ersten Session gesagt, auf gar keinen Fall geht er noch auf einen Social Walk mit.
Ja.
Weil natürlich verliere ich dadurch Geld. Aber ganz ehrlich, der Hund hätte das nicht geschafft. Und das ist so wichtig, dass dann Trainerinnen und Trainer auch sagen, das geht jetzt halt nicht mit diesem Hund. Und in diesem Moment macht vielleicht auch Training erstmal gar keinen Sinn. Sondern es macht viel mehr Sinn, zu Hause zu gucken, wie bringe ich den Hund mehr runter? Ich mache kleine Spaziergänge, bis der auf einem Level ist, wo man sagt, okay, jetzt kann man mal kurze Trainingseinheiten machen. Aber es macht halt manchmal auch einfach Sinn, die Hunde aus dem Training rauszunehmen.
Absolut. Wir haben ja immer so dieses Ding im Kopf, der hat zu. Der hat gefälligst zu. Aber es gibt da viele Hunde, die können es nicht. Die können es nicht. Und wenn ich drauf bestehe, dann geht es halt nach hinten los. Ja, und es macht keinen Sinn, drauf zu bestehen, weil ich dann halt hinterher einen Hund habe, der sich halt gegen diese Behandlung im Zweifel aggressiv wehrt, weil ihm nichts anderes übrig bleibt. Fehler des Menschen, nicht Fehler des Hundes, muss man ganz deutlich sagen.
Ganz klar. Und da ist halt einfach weniger oft mehr.
Ja.
Also einfach mal zu gucken und dann auch nicht beleidigt zu sein. Ich habe das 1-2 Mal gehabt, wo ich dann gesehen habe, ey, die Hunde schaffen das in der Gruppe nicht. Und die Leute wollten aber so gerne, die hatten im Kopf, wir müssen was mit diesem Hund trainieren. Und das Einzige, was dieser Hund gebraucht hätte, wäre einfach Ruhe.
Ja.
Und weniger Hundekontakte. Und nicht in der, ich meine, meine Gruppen sind klein, da sind maximal 4 Hunde drin. Aber manche Hunde schaffen auch das eben nicht. Und eine gute Trainerin sagt dann halt auch, ey, wir müssen hier eine Pause machen. Wir können es gerne in 3, 4, 5 Wochen nochmal probieren. Aber in dem Zustand jetzt, wie der Hund ist, ist es einfach kontraproduktiv.
Genau so.
Ja, und dann nutzt es auch nicht, nochmal in 3 andere Hundeschulen zu laufen oder das noch parallel zu machen, weil man denkt, ich muss ganz viel trainieren, damit das besser wird. Das wird schlechter.
Ja, genauso. Man hat immer das Gefühl, man hätte den Hund dann unter Kontrolle, weil er sich nicht mehr traut, X, Y, Z zu machen. Aber da muss doch einmal der richtige Auslöser kommen und dann ist durch. Traut er sich nicht nur, sondern er traut sich viel mehr als vorher, weil er halt weiß, er muss über diese Schwelle, ich bin jetzt gehemmt, erstmal hinweg, ja, und hat dann auch noch vielleicht Angst vor Repressalien oder sowas, ja, und reagiert dann vielleicht heftiger, als er normalerweise reagiert. Genau. Na, wir wissen ja auch, Angstaggression ist viel schlimmer als, als Aggression, die halt, was weiß ich, irgendwas anderes zu Grundlage hat, ne, weil die Hunde viel, ja, wie soll man es nennen, emotionaler reagieren in dem Moment. Überhaupt nicht nachdenken, die sind überhaupt nicht souverän.
Ja, die können in dem Moment ja auch nicht mehr denken. Das, ne, ist ja nur noch das Emotionale. Mir ist gerade noch eine Sache eingefallen, weil ich das gerade gestern noch hatte. Da gab es einen Tipp von einem anderen Trainer, dass der Hund nur noch beim Training gefüttert werden soll.
Ach Gott.
Also kein normales Essen mehr, sondern nur noch im Training Futter kriegen.
Und das ist auch kein nettes Training, muss man jetzt auch mal direkt sagen.
Genau, und das hört sich ja am Anfang gar nicht so schlimm an. Ne? Dann wird den Leuten gesagt, ja, dann hat der mehr Hunger, dann kann man da besser trainieren. Und dann sage ich immer, Leute, ganz ehrlich, ich kenne das von mir. Wenn ich Hunger habe, das ist, kennst du noch die Werbung mit der Diva, du wirst so dir.
Ja, bist dass ich, du selbst.
Du bist nicht du selbst. Und du kannst dann auch nicht lernen. Mit Hunger lernt man nicht, weil die Hunde ja nur darauf fixiert sind, wann gibt es denn das nächste Mal Essen? Gibt es ausreichend Essen? Bin ich überhaupt irgendwann mal satt?
Ja, ja. Wenn du Ressourcenverteidiger hast oder sowas, dann machst du das ganz besonders wertvoll, das Essen noch, damit es dann noch extra noch mal so richtig schön verteidigt wird und so richtig wichtig wird. Und der Hund ist so richtig kribbelig und aufgeregt, wenn Essen im Spiel ist.
Ja.
Kommt dann überhaupt nicht mehr zur Ruhe, sobald die Belohnung irgendwie in der Nähe ist. Und ey, das ist so furchtbar. Nein, das geht nicht. Macht man nicht.
Ja, und daran sieht man auch schon, dass es ja oft auch gar nicht so diese Sachen sind, die so vordergründig sichtbar sind. Also dem Haus sah halt ein zwischen die Hörner und dann ist gut oder du ruckst rum. Manchmal sind es ja auch so diese kleinen Sachen. Ich weiß noch, dass es mal vom TV-Hundetrainer, sagen wir es mal so, damit wir keine Probleme hier kriegen, den Tipp gab, vor ein paar Jahren habe ich das mal gesehen, die Sendung, dass der Hund drinnen, also der hatte draußen Probleme mit großen schwarzen Hunden, Dalmatiner war das, der sollte drinnen komplett ignoriert werden, keinerlei Ansprache, kompletter sozialer Entzug.
Boah, wie grausam.
Und wenn die dann draußen mit dem unterwegs sind, dann kam die Ansprache und dann war der ja so ausgehungert nach menschlicher Ansprache, dass der natürlich sich nicht mehr auf den anderen Hund gestürzt hat, weil der halt nur noch so, oh Gott, meine Menschen sprechen wieder mit mir.
Boah, ist das grausam.
Und das wird dann ja auch immer so erklärt, dass das, ne, das ist ja gar nicht schlimm und dann, ne, kann er sich draußen besser auf euch konzentrieren.
Ja, genau.
Aber denkt da wirklich, also wenn euch solche Tipps gegeben werden, das hört sich als allererstes ja nicht nach Gewalt an. Aber es ist psychische Gewalt.
Ja, das ein hochsoziales Lebewesen, 3/4 des Tages einfach zu ignorieren.
Ja.
Ey, komm, also das ist ja wohl gruselig.
Genau.
Das
hab ich
auch gehört.
Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ganz, ganz, ganz schlimm. Und also wieder, ne, es gibt ja verschiedene Arten, wie ich scheiße mit Hunden umgehen kann.
Ja.
Und das ist nicht immer nur draufhauen.
Richtig. Also hinterfragt es. Stellt ganz, ganz, ganz viele Fragen, wenn ihr irgendwo seid, ja. Redet mit den Leuten, fragt die wirklich ganz genau nach dem Motto, warum macht ihr das, wie erklärst du das und so weiter und so fort. Und wenn da irgendwas kommt mit, ja, man muss dann nur konsequent sein, man muss dem Hund dann nur zeigen, dass man der Stärkere ist, dass man den Hund führt, keine Ahnung was, dann Finger weg davon. Also wenn es ein Machtkampf, dem ich glaube, das kann man so stehen, dass wenn es ein Machtkampf wird mit dem Hund, weil ich davon ausgehe, er versucht Macht über mich in irgendeiner Form auszuüben, dann läuft was schief. Wenn es ein Machtkampf wird, ist durch.
Genau, das ist eigentlich ein schöner Abschlusssatz. Sobald Machtkampf kommt, rennt ihr, wenn euch das so gesagt wird. Sonja, da muss ich dich jetzt ganz unvorbereitet reinschmeißen.
Oh Gott.
Und ich hoffe, dir fällt was ein, weil am Ende von meinem Podcast gibt es immer Skurriles aus der Hundewelt. Fällt dir irgendeine Geschichte ein, die du mal mit Kunden hattest, die dir selbst passiert ist?
Ja, klar.
Wo du denkst so...
Doch, also meine Lieblingshundegeschichte ist immer noch, dass mal eine zu mir kam und ich wusste, das war damals ein Ding, ich hatte es noch nie, aber in echt gesehen, die ein Urinsprühfläschchen dabei hatte.
Ach, geil.
Ich weiß nicht, ob dich noch an die Zeit erinnerst, schon eine ganze Weile. Ja, ja, ja. Heutzutage wirklich nicht mehr. Wo damals gesagt wurde, wenn der Hund irgendwo hin markiert, nicht einfach pieselt, sondern markiert, wie auch immer man das in dem Moment unterscheiden soll, dann sollte man da drüber markieren. Männer sollten... ja, das war leichter. Und Frauen mussten ein Urinsprühfläschchen mitnehmen, also ein kleines Plastikfläschchen, wo dann so Pipi drin war und wo die dann da so drüber gesprüht haben auf die Markierstellen ihres Hundes. Das war so einer der Momente, wo ich dann selber ein bisschen sprachlos war. Wo ich dachte, es gibt wirklich Leute, die das machen. Ich habe das für einen Scherz gehalten.
Ja, es gibt schon wirklich lustige Sachen. Und dann wird uns Positivland vorgeworfen, dass wir ja immer so viel Zeug mitschleppen und überhaupt.
Ja, ja.
Ne? Aber Urin kann ich mitnehmen und drüber springen. Großartig. Wah.
Ja.
Gut, wenn ihr jetzt natürlich noch mehr wissen wollt, wie ihr das gut unterscheiden könnt, was schlechtes Training ist, was gutes Training ist. Mein neues Buch ist draußen, Gelassenheit im Hundetraining. Da erzähle ich nochmal ganz ausführlich meine Geschichte, wie ich gearbeitet habe, was auch gewaltvolles Training mit Hunden und Menschen macht. Warum wir Menschen das, also warum ich das damals gemacht habe, obwohl ich eigentlich von mir behaupten würde, dass ich ein empathischer Mensch bin. Also es hat ja immer einen Grund, warum wir so einen Scheiß dann auch machen. Und wie es besser gehen kann und warum es besser ist, es nett zu machen. Verlinke ich euch hier nochmal drunter. Liebe Sonja, es war mir ein Vergnügen. Hoffentlich bald wieder.
Sehr, sehr gerne.
Und dann wünsche ich euch jetzt allen, wie immer, mind the dog, achtet auf eure Hunde, achtet auf euch selbst und habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.